Hallo meine Liebe, es geht gleich los mit Meno Mio, aber ich habe diesmal vorab eine Frage an dich. Gefällt dir, was du hörst? Hilft dir Meno Mio, die Wechseljahre besser zu verstehen und vielleicht diesen Ticken glücklicher zu sein? Wenn dem so ist, dann darf es mir wirklich sehr freuen, wenn du mir dabei hilfst, Meno Mio aufs nächste Level zu heben. Was bedeutet das? Ich habe so viele Ideen und ich spüre, wie groß unser gemeinsamer Weg noch werden kann. Aber damit das gelingt, brauche ich genau dich. Ich habe mir deshalb entschlossen, eine Steady-Mitgliedschaft ins Leben zu rufen. Damit kannst du Meno Mio ab sofort direkt unterstützen und wirst Teil einer echten Bewegung. Und du hilfst mir dabei, den Staub vom Thema zu blasen und ganz viel Glitzer drauf zu streuen. Du bekommst natürlich auch was für deine Mitgliedschaft, je nachdem, welche du abschließen möchtest, wie zum Beispiel bald werbefreie Podcast-Folgen, exklusiven Zugang zur Meno Mio KI auf meiner Homepage. Es wird ein Forum geben, wo wir uns austauschen können über Expertinnen, über Ärztinnen oder einfach über, ja, was uns halt so beschäftigt in den Wechseljahren. Es wird Early Access zu Events geben, es wird Online-Meetings geben und vor allen Dingen das gute Gefühl, etwas Sinnvolles möglich zu machen. Alle Infos dazu in den Shownotes, auch auf Instagram und ja, ich freue mich, wenn du bei Meno Mio noch mehr dabei bist.
Ja, leco mio, bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Helen Sange. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Wir machen heute ein wirklich riesengroßes Thema auf. Es geht um hormonelle Verhütung in den Wechseljahren. Ich freue mich sehr, dass ich dazu heute Helen Sange an meiner Seite habe. Und die Helen ist nicht nur Gynäkologin mit einer unfassbar noch nie gesehenen Praxis in Berlin. Also alle Berlinerinnen, ich kann euch wirklich die Praxis obenrum, untenrum nur empfehlen. Es ist großartig. Das muss man einfach einmal erlebt haben. Man muss auch die Helen einfach einmal erlebt haben. Wer ist sie? Was kann sie? Sie ist Gynäkologin, habe ich schon gesagt, Sexualmedizinerin und beschäftigt sich einfach gern mit hormonellen Störungen. Ihr Steckenpferd ist so ein bisschen die Perimenopause und PCOS. Die Philosophie von der Helen ist ganz klar, dein Körper ist kein Gegner, sondern dein stärkster Verbündeter, wenn du ihn richtig verstehst. Liebe Helen, jetzt habe ich so viel geredet, aber jetzt einmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für mich und meine Meno Mios.
Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, den ganzen weiten Weg zu uns nach Berlin. Und ich freue mich mega, dass du heute da bist bei uns hier in der Praxis.
Bevor wir ins Plaudern kommen und bevor wir über das heutige Thema sprechen, würde ich dich bitten, mit mir meine Einstiegsroutine zu durchlaufen, die da heißt so ein Glück und soll ein bisschen den Mythos vom heutigen Thema nehmen. Schaut so aus, ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen. So ein Glück, das
wir nicht alle gleich sind und dass es für uns alle maßgeschneiderte Optionen gibt.
Das Fass, das wir heute aufmachen, ist wirklich ein sehr großes und dabei ist mir auch wirklich wichtig, dass wir alle am selben Stand sind, dass alle Zuhörerinnen gut verstehen, wovon wir sprechen. Wir reden heute über die Kombi quasi, Wechseljahre und hormonelle Verhütung. Das heißt, du bist in der Perimenopause und verhütest hormonell. Was dabei zu beachten gilt, welche Risikofaktoren es gibt und welche anderen Möglichkeiten vielleicht auch ja eine individuelle Lösung sein können, besprechen wir heute. Zu Beginn, was gehört denn alles beim Thema hormonelle Verhütung eigentlich dazu? Wenn man es unterscheiden mag, ganz grob, ist es einmal der Unterschied kombinierte hormonelle Methoden, also wo Östrogen und Gestagen wirken und die Gestagen-Only-Methoden. Aber klär uns bitte vielleicht einmal ganz kurz auf, was es bedeutet und was das vor allen Dingen heißt.
Also die hormonelle Verhütung umschließt nicht nur die bekannte Kombinationspille, auch Mikropille genannt. Das ist eine Kombination aus einem Östrogen, häufig einem Ethinylestradiol und einem Gestagen. Neuere Präparate haben auch zum Teil eher natürlichere Östrogene. Dann gibt es die POP, die Progesterone-Only-Pill, auch die Mini-Pille genannt. Da gibt es in Deutschland aktuell nur zwei verhütende Präparate. Es gibt noch ein weiteres Präparat, aber es ist gar nicht für die Verhütung zugelassen. Und dann gibt es aber noch weitere Sachen, die die Jüngeren vielleicht auch kennen oder wir von früher vielleicht auch kennen. Also Gynoring, also ich will jetzt kein Produkt nennen, das habe ich so gesagt, also ein Verhütungsring mit einem Kombination aus einem Ethinylestradiol und einem Gestagen. Dann gibt es auch Hormonpflaster, finden sehr selten Anwendung, aber ist eigentlich auch eine ganz elegante Methode. Und es gibt noch hormonelle Verhütungen, die eher ein bisschen invasiver sind. Das ist beispielsweise das Hormonstäbchen, das am Arm getragen wird unter der Haut. Und dann gibt es auch noch die Hormonspirale, die wir, die meisten von uns, glaube ich, auch kennen. Und da gibt es auch eine 3-Monats-Spritze. Und das wäre es denn als Gesamt der hormonellen Verhütung.
Aus deiner Praxis, was ist so nach wie vor das Gängigste, kann man das sagen?
Es kommt so ein bisschen auf die Altersgruppe an. Also ich würde sagen, dass die Jüngeren eher Mikropillen nehmen, also Kombinationspräparate aus einem Östrogen und Gestagen. Dann gibt es ganz viele, die gar keine Hormone bei mir wollen. Und das ist auch okay so. Und dann gibt es aber auch welche, die vielleicht nach Entbindungen, nach Alternativen suchen. Sei es zum Beispiel eine Kupferspirale, eine Hormonspirale oder seltenst andere Präparate, Minipille vielleicht noch. Die kommt auch nochmal in den Wechseljahren sehr zum Thema, wird sehr zum Thema. Nicht nur die Minipille, sondern auch die Hormonspirale. Also es kommt so ein bisschen auf die Altersgruppe an, aber ich würde sagen, die meisten, die hier sind bei mir, ich würde sagen Minipillen eher als Kombinationspillen, seltenst Spiralen. Und habe eher nicht verhütende Methoden, was wir dann sicherlich noch besprechen werden, die bioidentischen Hormone in den Wechseljahren, die nicht verhütend sind.
Mhm.
Ja, das ist so das, was es gibt.
Also ein Potpourri und viele Möglichkeiten, wie ich denn verhüten kann. Auch ganz wichtig, dass ja Verhütung in der Perimenopause, obwohl die Regelblutung unregelmäßiger wird, die Zyklen sich verändern, trotzdem ganz, ganz wichtig ist. Habe ich kürzlich wieder mal in Österreich in einer Zeitung gelesen, naja, wenn der Zyklus eh schon so unregelmäßig ist und dann hatte man mal für 3-4 Monate keine Blutung, dann braucht man verhüten auch nicht mehr.
Ja, das ist kritisch. Die Eizellqualität, die Eizellmenge nimmt natürlich ab in der Perimenopause oder eigentlich schon ab Geburt. Ja, also wenn wir auf die Welt kommen, haben wir deutlich mehr Eier und mit der Pubertät sind schon etliche verloren gegangen und dann im Laufe der fertilen Phase nimmt es immer weiter ab. Aber wir brauchen sie eigentlich ganz dringend, also in dieser Phase, in dieser Perimenopause, weil das ja so kunterbunt wird, weil zum Teil auch mehrere Eisprünge auch in einem Zyklus sein können und also der ist nicht mehr so verlässlich, also auch für natürliche Verhütungsmethoden nicht mehr so richtig zuverlässig. Ne? Also man muss die PatientInnen darüber aufklären, dass es sein könnte, dass sie auch ungewollt schwanger werden, weil, also besonders also die natürliche Familienplanung ist halt schwierig. Also das ist nicht zu empfehlen eigentlich. Die meisten, die bei mir hier in der Praxis sitzen, würde ich sagen, verwenden einfach ein Kondom und sind eigentlich damit tutti. Aber wir brauchen wirklich, wir müssen über Verhütung sprechen in der Perimenopause.
Viele Frauen, die eben hormonell verhüten und eben jetzt dadurch, dass das Thema Wechseljahre ja Gott sei Dank ein immer größeres wird, sind dann einfach, glaube ich, auch verunsichert, weil da wird natürlich gesprochen von der hormonellen Achterbahnfahrt, was es ja auch tatsächlich ist, die Perimenopause, und sich dann fragen, ja, bin ich denn da schon drin, weil sie eben hormonell verhüten. Also einmal die Frage, wie beeinflusst die hormonelle Verhütung die Perimenopause?
Also sie kaschiert sie so ein bisschen, ne? Also man kann damit das nicht aufhalten, man spart sich nicht nur ein paar Eizellen quasi für später, dass man diese fertile Phase irgendwie verlängern könnte. Man kaschiert sie meistens, ne? Dass es nicht auffällt, dass, weil man ja künstliche oder zugeführte Hormone nimmt, einfach keinen echten Zyklus hat Und dadurch kann man es vielleicht auch ein bisschen verschlafen. Beziehungsweise es gibt durchaus auch Frauen, die beispielsweise nur mit Gestagenpräparaten verhüten, die dann auch dann irgendwann hier sitzen mit Östrogenmangelsymptomen. Also auch wenn man jetzt beispielsweise eine Hormonspirale hat, kann man es durchaus mitbekommen, dass man schon in der Perimenopause ist. Aber so Schluckpräparate, die suffizient den Eisprung unterdrücken, können es so ein bisschen kaschieren. Also dass man es nicht so richtig mitkriegt vielleicht.
Ist es schlau, sich die hormonelle Verhütung in der Perimenopause auch nochmal anschauen zu lassen? Also im Sinne von, ich bin 40 plus, sage ich jetzt einmal, habe jahrelang mit dem Produkt X verhütet und dass ich dann einmal zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gehe und sage, wie schaut das aus? Sollen wir uns das einmal anschauen? Soll ich meine Verhütung anpassen?
Es ist sehr individuell. Also es gibt so Kontraindikationen, zum Beispiel für die Kombinationspille. Das sind zum Beispiel Bluthochdruck, Migräne mit Aura, BMI über 35, rauchend und über 35 Jahre alt, Zustand nach Thrombose oder wenn es klar ist, dass man vielleicht eine genetische Komponente hat, dass ein erhöhtes Thromboserisiko hat, aber auch Erkrankungen, die beispielsweise auch zu einem erhöhten Thromboserisiko führen könnten. Und da muss man auch mal drüber reden. Also es gibt zwar KollegInnen, die sagen ja, why change running system, einfach die Frauen weiter so laufen lassen. Und das kann man auch sicherlich unter kritischer Beleuchtung des Individuums, ne? Dass man sagt, okay, was bringst du mit an Risikofaktoren? Was ist für dich vielleicht die beste Alternative? Aber es gibt viele, die dann beispielsweise von einem Kombinationspräparat auf eine Gestagen-Only-Pille umgesattelt werden, aber denen fehlt meistens dann irgendwann früher oder später doch das Östrogen, an das sie sich schon ein bisschen gewohnt hatten. Das ist ja eine große Umstellung, wenn man von einem Kombipräparat auf ein Gestagen-Only-Präparat umsteigt. Insofern ist es, wie gesagt, sehr individuell und es gibt aber auch viele Frauen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt so viele Jahre die Pille genommen und jetzt würde ich doch gerne mal wissen wollen, wie mein Zyklus so ist. Und wenn sie halt Mitte 40 sind, dann muss ich halt schon mal vorwarnen, dass es sein kann, dass sie aufs absolute Chaos umsatteln, weil, wie gesagt, man kann diese Phase nicht aufhalten. Die Perimenopause ist nicht und die Menopause ist nicht dadurch definiert, wie viele Eizellen man hat. Das ist ein wichtiger Faktor, selbstverständlich. Aber es ist ja auch ein Alterungsprozess und diesen können wir nicht aufhalten. Den können wir nicht aufschieben, indem wir beispielsweise länger die Pille nehmen. Und für diese Frauen müssen wir einfach uns hinsetzen und gucken, was möchtest du eigentlich? Aber ich warne dann vor, dass sie sagen, Mensch, es kann sein, dass es jetzt ein bisschen holprig wird. Ja, und manche finden es ganz grausig und wollen sofort wieder die Pille haben und andere gewöhnen sich nach und nach dran.
Bei den Wechseljahren ist ja so ohnehin so, und da werde ich wirklich nicht müde, das zu betonen, wie individuell diese Phase einfach ist. Jede Frau erlebt es anders, jede Frau stellt sich dieser Phase auch anders. Aber wenn ich das jetzt auch richtig interpretiere, ist es halt auch ab einem gewissen Alter so, dass Gesundheitsfaktoren dazukommen, eben mit hormoneller Verhütung und Perimenopause. Das hast du schon gesagt. Bluthochdruck.
Das waren die Kontraindikationen für ein geschlucktes Kombipräparat.
Ja.
Weil wir einfach wissen, dass das geschluckte Östrogen der Böse in diesem Duo ist. Das geschluckte Östrogen erhöht das Risiko für diese thrombembolischen Ereignisse sowohl arteriell als auch venös, also Thrombosen oder Schlaganfälle letztendlich. Und da muss man halt auch aufpassen. Und je älter wir werden, desto mehr Wehwehchen bekommen wir. Ne? Also Bluthochdruck, Gewichtszunahme, durch Gewichtszunahme, Insulinresistenz, durch Insulinresistenz irgendwann Diabetes Typ 2, aber auch durch Bluthochdruck beispielsweise, vielleicht in Kombination mit erhöhten Blutfettwerten und sowas wie Hypercholesterinämie, also zu hohe Cholesterinspiegel, können dann in Kombi Gefäßschäden machen. Diese Gefäßschäden sorgen wieder dafür, dass man ein erhöhtes Risiko hat für jetzt Schlaganfälle oder für arteriell embolische Ereignisse. Aber auch im steigenden Alter kommen auch andere Sachen dazu, wie, ich sag mal, genetische Prädispositionen. Das bedeutet, dass man vielleicht irgendwelche vererbten Geschichten hat, die sich jetzt so nach und nach darstellen. Aber auch Krebs letztendlich kann auch entstehen. Aber das ist, möchte ich gerne dazu sagen, das hat nichts mit den Hormonen zu tun, weil das ist ja auch oft ein Grund, warum Personen auch keine Hormone bekommen. Ein Krebs entsteht durch Spontanmutationen. Also es ist nicht so, dass ein Hormon einen Krebs verursacht, sondern wenn ein Krebs, in diesem Fall ein Hormonrezeptor positiver Tumor der Brust oder auch beispielsweise im Endometrium, also der inneren Schicht der Gebärmutterhöhle, dann ist es wie so ein, ja, wie so ein Accelerator, dass man so richtig schnellen Wachstum vielleicht bekommen könnte, der vielleicht sonst nicht auftauchen würde in der Intensität, wie wenn man keine Hormone mehr nehmen würde. Aber auch die eigenen Hormone, auch in geringen Mengen, können auch krebsförderlich sein.
Jetzt klingt das alles noch, oh Gott.
Genau, aber das ist mir immer ganz wichtig. Ich werde da nicht müde von, es zu betonen, weil sehr vielen Frauen wird das sehr schnell verweigert, eine Hormonersatztherapie mit dem ersten Gebot, das löst Krebs aus. Das ist nicht so. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Frauen an Erkrankungen versterben, die ich gerade genannt habe, ist deutlich höher als Krebs. Nichtsdestotrotz ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung, aber auch die mit den besten Genesungschancen. Mit 90% 5-Jahres-Überlebensrate. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Und da ist einfach so wichtig, auch immer wieder zu betonen, Vorsorge, Prävention, geht's zur Untersuchung. Und zwar nicht nur dran denken, wenn Breast Cancer Month genau. ist, sondern die Krankheit oder das Risiko lebt das ganze Jahr tatsächlich. Und es ist einfach wirklich wichtig, regelmäßig zur Untersuchung zu gehen. In Österreich kriegt man das wunderbar immer die Erinnerung von der Krankenkasse zugeschickt. Wird in Deutschland ähnlich sein?
Das ist auch hier so, ja.
Genau.
Und auch die Mammografie-Einladung ab 50, die erfolgt dann auch an alle versicherten PatientInnen, die in Deutschland gemeldet sind. Was ich aber auch betonen möchte, ist, dass man neben natürlich, wie man lebt, also wie man auf sich Acht gibt, ob man Sport macht, wie man sich ernährt, wie viel Alkohol man trinkt etc., dass man auch positiven Einfluss nehmen kann auf diese Veränderungen, nämlich auch mit Hormonen. Also Hormone sind nicht nur böse, sondern Hormone können sich auch positiv auf Sachen auswirken. Also beispielsweise Östrogen, Progesteron, dass es sich positiv auf eine Insulinresistenz auswirken kann, dass es sich positiv auf, also dass man eher abnimmt, statt als dass man zunimmt, dass die Fettverteilung eher günstiger wird, dass man sie nicht so sehr am Bauch trägt, weil das ist ja das gefährlichere Fett, sage ich mal. Aber auch was Knochendichte angeht, also es hat auch positive Effekte. Es kann einen schlechten Lebensstil nicht wettmachen, aber es kann auch sich positiv auf diese Veränderung auswirken.
Du hast zuerst kurz gesagt, mit der Pille aufzuhören, so ab 40, Mitte 40, kann eine Möglichkeit sein. Kann sein, dass es dann ja mal ein bisschen ruckelt. Das ist, glaube ich, im Leben generell so, bevor sich was verändert, oft ins Positive ruckelt es einmal. Was können denn da so Dinge sein, die eben auf Frauen zukommen, die bisher vielleicht auch relativ unproblematisch durch ihre Zyklen gesurft sind und so weiter? Dann hören sie auf mit der Pille. Was kann denn alles sein?
Ja, der Zyklus ist zurück und zwar ein bisschen chaotisch. Also all die Sachen, die manche Personen auch generell an ihrem Zyklus stören, also vermehrtes PMS, Brustspannen, Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, stärkere Perioden ist auch ein ganz wichtiges Thema, stärkere schmerzhafte Perioden, also gerade wenn nicht genug Progesteron auf die innere Schleimhautschicht wirkt, aber auch auf den Uterus an sich, dass er so ein bisschen ruhiger gestellt wird, kann schon sein, dass man dann so ein Aufflackern hat, vielleicht von Erkrankungen, die man so ein bisschen bisher in den Griff bekommen hat, Stichwort Endometriose, Adenomyose, aber auch durch diese nachlassende Progesteronproduktion, dass man dann vermehrt PMS bekommt, aber dann auch sich so nach und nach noch die Östrogenmangelsymptome sich dazu gesellen. Das kann sehr unspezifisch für manche Personen wirken, ne? Dass man irgendwie ein bisschen schlecht drauf ist, dass man ein bisschen ängstlich ist, dass man jetzt auf einmal Antidepressiva nehmen soll. Dabei ist es eher der Östrogenmangel, der auch sich so darstellen kann. aber auch ganz klassisch Hitzewallungen und Nachtschweiß. Das ist ja immer das, was als erstes aufgeführt wird. Aber ich würde sagen, die meisten Personen, die bei mir sitzen, die sagen das nicht unbedingt als erstes Symptom. Also auch diese kognitiven Sachen, diese, ne, dass man irgendwie nicht mehr so belastbar ist, dass man die Hälfte vergisst, dass man nicht mehr weiß, wo man was hingelegt hat, was man eigentlich gerade sagen wollte. Schlafstörungen, Perimenopause ist sehr überraschend auf jeden Fall.
Ich immer was Neues, ja. Oder? Man kann immer was dazulernen. Ist es dann schlau, sage ich mal, wenn ich jetzt die Pille ausschleiche, dann kommen die Symptome von der Pille zu bioidenten Hormonen zu gleiten?
Also du meinst direkt umzusatteln?
Genau, also ich beende die Pille, es geht mir nicht gut, ich habe eben Symptome, wo bioidente Hormone gut helfen können.
Ja, also man kann das schon mal aufklären und schon mal laufen lassen, sage ich mal, und dann nach und nach, je nachdem, welche Symptome die Patientin präsentiert, dann darauf gezielt einzuwirken. Weil ich kann das halt nicht prophezeien, was jetzt bei einer Person passiert, wenn ich ihr die Hormone wegnehme. Es kann sein, dass sie sagt, ist gar nicht so schlecht, ist okay. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, oh, PMS ist echt ganz schön hart. Und hinzu kommen ja auch die Schwankungen, dass man sagt, okay, 3-4 Monate war es chaotisch und dann wird es wieder besser und dann wird es wieder chaotisch. Und diese Schwankungen, dass man auch vielleicht denkt, ach, vielleicht war es nur eine kurze Phase und dann bam, ist es wieder da. Ich würde eher sagen, dass man das absetzt und dann gezielt die Symptome angeht, die die Patientin dann auch präsentiert. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die zum Beispiel jetzt schon die Hormonspirale haben und wo sie dann Östrogenmangelsymptome bekommen. Und dann würde ich natürlich auch anbieten, die Spirale liegen zu lassen. Also man hat ja damit schon sein Gestagen und das hilft ganz wunderbar. Und wenn man damit gut zurechtkommt, würde ich dann additiv ein Östrogen durch die Haut hinzugeben. In Form eines Gels oder in Form eines Pflasters.
Warum glaubst du, sind die Berührungsängste für bioidente Hormone in den Wechseljahren so viel größer als wie Hormone zur Verhütung? Ich habe dir schon mal gesagt, also wie ich eine junge Frau, ein junges Mädchen war, hat niemand zu mir gesagt, um Gottes Willen, du nimmst die Pille. Ja. Damals habe ich noch geraucht und auch mäßig Alkohol getrunken, hat kein Mensch irgendwie den Kopf geschüttelt. Ja. Frauen in den Wechseljahren, die sagen, ja, ich nehme bioidente Hormone, sind ganz oft dem ausgesetzt, dass, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Wo ich erstens wieder mal ein Plädoyer sehr gerne aussprechen möchte, wie eine Frau die Wechseljahre durchlebt, wie sie ihnen begegnet und was sie tut, damit es ihr besser geht, ist nur die Angelegenheit von dieser Frau und geht alle anderen nichts an. Also ich glaube wirklich, dass das so, so wichtig ist, zu akzeptieren, dass jede Frau so machen kann, wie sie möchte.
Ja.
Aber woher kommen diese auch wirklich persönlichen Berührungsängste? Also ich kenne viele Frauen, die da sagen, na, also ich habe ja eh die Pille jetzt jahrelang genommen und, jetzt möchte ich in der Perimenopause nicht schon wieder Hormone.
Einmal das, ne, dieses Gefühl, wie fühlt sich mein Körper an unter der Pille, sei es Kombi oder Mini-Pille. Und deswegen gibt es auch welche, die sagen, oh Gott, komm mir bloß nicht mit Hormonen, weil ich sie damals schon nicht vertragen habe. Und da muss ich sagen, dass bioidentische Hormonersatztherapie sich schon anders anfühlt, weil das Wichtigste an dieser Therapieform ist, dass ich nicht den Zyklus irgendwie reguliere. Also ich sage immer, der Zyklus macht, was er will. Ich bin da, um diese Spitzen so ein bisschen abzusägen, die nach oben und die nach unten, und dass es irgendwie so ein bisschen smoother ist. Ich kann auch die Zykluslänge nicht beeinflussen mit einer Hormonersatztherapie. Das heißt, also dieses Chaos besteht weiter, nur dass es deutlich erträglicher ist. Und es gibt auch manche Menschen, die sagen, nee, das ist mir alles zu viel und deswegen würde ich gerne lieber die Pille nehmen wollen. Die Berührungsängste sind multifaktoriell. Die fangen ja auch schon bei uns Ärzten an, ja, dass wir ja einfach nicht dafür gut ausgebildet worden sind. Also alles Hormonelle, das wurde sehr stiefmütterlich im Studium und erst recht in der Facharztausbildung behandelt. Also Personen, die beispielsweise im Rahmen ihrer Facharztausbildung in Praxen gegangen sind, haben sicherlich einen Vorteil gehabt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich immer sehr dafür interessiert, aber so richtig gelernt und es verstanden habe ich erst, als ich für diese Facharztprüfung gelernt habe, weil man es machen musste. Ne? In der Klinik habe ich gelernt, ich operiere einfach alles. Ja, also Blutungsstörung, OP, entweder Ausschaben oder Gebärmutter raus, zack, fertig, ne? Das wird uns einfach nicht beigebracht. Und dann muss ich auch sagen, jetzt nach 2 Jahren Praxiserfahrung merke ich auch, oder kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum manche KollegInnen auch lieber beispielsweise eine Pille verschreiben würden. A, sehr hoher Gesprächsbedarf. Man muss sehr immer wieder nachjustieren. Das ist zeitintensiv. Bei den Kassenärzten wird das sehr schlecht honoriert. Aber auch Anwenderfehler. Also auch wenn ich den Damen DIN A4 Blätter mitgebe, wo drauf steht, wie sie was zu nehmen haben und das mir nochmal rücksprechen lasse, merke ich bei einigen doch, ob sie falsch eingenommen. Das klären wir dann immer wieder auf, aber es gibt immer wieder welche, die es nicht verstanden haben, oder es gibt immer wieder welche, die im Internet irgendwas gelesen haben, gesehen haben und dann eigenmächtig was machen. Also ich persönlich bin für Feinjustierungen zu haben, aber gerne in Rücksprache mit mir.
Oder auch von Instagram, wo es ja ganz viele Damen gibt,
ja.
Influencer sogenannte, genau, die herzeigen, wie sie ihre Hormontherapie.
Ja. Das ist das Problem, weil das trifft nicht auf alle zu. Mhm. Und ich freue mich natürlich, wenn sie für sich einen Lösungsweg gefunden haben, aber es ist halt nicht so.
Wäre es so einfach, einfach zu machen wie
ja.
die Nachbarin, die Freundin, dann wäre es ja nicht so mühsam, glaube ich. Ja. Und das ist so, so wichtig, auch wirklich nochmal zu betonen, nein, nur weil es bei Person A funktioniert, muss es bei Person B nicht funktionieren.
Genau. Und ich glaube, das ist also von unserer Seite diese Berührungsängste, dass man sagt, okay, wenn ich die Frau nur einmal im Jahr sehe, dann möchte ich bitte Daten arbeiten, die, weiß ich nicht, schon 20, 30 Jahre alt sind und einfach mich in Sicherheit wiegen. Wobei, da kann man sich gar nicht so sehr in Sicherheit wiegen, auch wegen der möglichen Nebenwirkung. Aber dass man weiß, okay, jeden Tag wird eine Pille genommen und dann ist gut. Ne? Während auf der Seite der PatientInnen sehe ich das Problem, dass auch unsere Elterngeneration, also so wie ich meine Mutter erlebt habe oder wie meine Großmutter, das ist ein Thema, das hat man nicht besprochen zu Hause. Mhm. Man hat immer nur mitbekommen, dass die irgendwie ein bisschen schräg drauf waren und ständig die Fenster aufgemacht haben und irgendwie ein bisschen aggressiv vielleicht auch waren, aber da wurde nicht drüber geredet. Und ich weiß noch, ich habe das mal so aufgeschnappt, meine Mutter hat dann irgendwann nach der Hysterektomie angefangen, Hormone zu nehmen. Und ich weiß noch, wie jemand zu ihr gesagt hat, dass sie eitel sei. Sie würde das nehmen wegen der Schönheit.
Okay.
Genau. Also es ist noch so viel Altes noch manchmal mit dabei. So dieses, da müssen wir durch. Das ist was Natürliches. Das passiert jeder. Und das ist doch nur eine kurze Phase. Und dann ist ja alles wieder gut. Aber die Lebensmodalitäten haben sich ein wenig verändert über die letzten Jahre. Die Frauen werden immer älter, wenn sie Kinder kriegen. Also ich bin jetzt 42, ich bin Mutter eines fast 10-Jährigen und einer 5-Jährigen, bin perimenopausal und arbeite in meiner eigenen Praxis und habe noch andere Verpflichtungen. Und ich glaube, das war früher anders. Da war man schon mit dem Gröbsten durch und hatte vielleicht nur noch den Mann und die Arbeit, die man irgendwie.
Und das reicht ja auch.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass es einfach das Wissen darum nicht gegeben hat. Also die beste Zeit, um in den Wechseljahren zu sein, ist absolut jetzt. Es ist in Deutschland schon ein sehr großes Thema. Auch in Österreich wird es mittlerweile schon sehr gut diskutiert. In der Schweiz poppt es auf. Und das ist so wunderbar, dass es eben so viel Wissen gibt, was es ganz dringend gibt zu vermitteln, weil ich glaube, das ist die Superpower oder die Kraft, mit der jede Frau dann auch sich durch diese Zeit navigieren kann. Wo man eben genau das an, wenn ich selber Bescheid weiß, was da alles passiert, was es alles gibt vor allen Dingen, dann kann ich in Kombi mit einer Ärztin, einem Arzt, der sich gut auskennt und ja, das ist ein riesengroßes Problem, auch so wie du es gesagt hast, das ist in Deutschland ähnlich wie in Österreich, wir haben halt auch ein Krankensystem und kein Gesundheitssystem und es ist halt ziemlich einfacher, einfach eine Pille aufzuschreiben oder Pflaster drüber oder irgendwas rauszuschneiden. Auch weil das System die Arbeit am Mensch ja nicht unterstützt. Und dann weiß ich auch, dass für ganz viele Frauen das dann ein Thema ist, zu einer Privatärztin zu kommen, weil es natürlich Geld kostet. Auch vielleicht Und das soll jetzt überhaupt nicht anmaßend klingen. Sie überlegen, okay, aber da investiere ich ja in was wirklich Essentielles, nämlich in mich selbst. Und ja, auch wenn es Geld kostet, ist es oft dann eine Beratung, löst dann sehr, sehr viele Probleme und schaltet andere Dinge, die Geld kosten, aus, dann im Sinne von, dass es mir einfach besser geht und ja. Ich dann, genau.
Also es gibt ja ganze Studien drüber, ne, dass wir sagen, dass Frauen, wenn sie nicht gut beieinander sind, dann auch meistens zurücktreten beruflich, weniger verdienen, später dadurch weniger Rente bekommen, sich noch mehr in Abhängigkeiten begeben, aber auch, dass einfach Fachkräftemangel dann auch ein wenig herrscht. Ne? Also wenn Menschen, die sehr viele Jahre Berufserfahrung haben, dann einfach ausfallen oder was anderes machen, weil sie es nicht mehr schaffen, weil es alles zu viel ist mit den Hormonen, dann haben wir ein Problem.
Absolut. Also drum diese Zeit, na, da müssen sie halt durch oder jetzt stellen sie sich einmal bitte nicht so an, sind definitiv vorbei. Auch, dass die Wechseljahre nur ein Thema für die Frauen sind, du hast das gerade angesprochen, die Wirtschaft ist ja auch ein weiteres Standbein von mir. Ich habe das Menofinale Gütesiegel ins Leben gerufen, wo ich eben in Unternehmen gehe und einfach einmal Wissen vermittle. Ich bin ja keine Expertin, aber ich bin Wissensvermittlerin. Ich habe mittlerweile über 70 Podcast-Episoden mit tollen Expertinnen wie mit dir aufgenommen und das versuche ich halt einfach ja weiterzugeben. Und ich beantworte natürlich keine Fragen, das kann ich nicht, aber ich weiß, wo man sich hinwenden kann, wo man nachlesen kann, weil das einfach das Wichtige ist, darüber Bescheid zu wissen. Und drum dieses, da müssen es durch, also das ist sowas von mehr als gestern und da ändern sich eben die Zeiten, Gott sei Dank.
Mhm. Ich vergleiche immer diese Phase gerne mit der Pubertät.
Mhm.
Also nur, dass wir alle wissen, wie die Pubertät läuft und wenn die Tochter oder der Sohn so ein bisschen kratzig sind, dann wissen wir, ja, das sind die Hormone, ne? Und dann lässt man den oder die auch mal in ihrem Bett liegen und in Ruhe und dann das können wir nicht. Also das geht in dieser Lebensphase nicht und wir haben kein Verständnis, nicht bei den Frauen, nicht bei den Partnern, dass die auch keine Ahnung haben, was da gerade vor sich geht, weil das halt nie richtig besprochen worden ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir sowohl medial, aber auch in Arztpraxen ordentlich drüber aufklären und auch gute Hilfestellungen bieten, weil das hat nichts mit, weiß ich nicht, mit Eitelkeit oder irgendwie sowas zu tun.
Also das ist aber überhaupt nicht gekehrt. Das ist ja überhaupt, also das ist ja eine Frechheit. Darf ich dir nur abschließend fragen, also zum Thema Verhütung jetzt, die Kupferspirale ist ja für viele, gerade Mamas, so die Verhütung der ersten Wahl. Wie wirkt sich das eigentlich aus, also diese nicht hormonelle Verhütung und Perimenopause?
Ja, also die Kupferspirale, wenn sie gut vertragen wird, weil die Nebenwirkungen sind ja häufig sehr starke Blutungen, schmerzhafte Blutungen. Das ist auch nichts für Personen, die das schon von vornherein haben. Da sage ich lieber keine Kupferspirale. Aber wenn man sie schon hat und sie bietet ja einen guten Schutz letztendlich und man könnte dann zusätzlich als bioidentische Hormone nehmen, wenn man möchte oder vielleicht auch erstmal mit pflanzlichen Mitteln, je nachdem, again, ist sehr individuell, was die Person braucht. Also man könnte die liegen lassen, sofern sie nicht so heftige Blutungen macht und man die nicht hormonell in den Griff kriegt. Ich möchte gerne, weil ich ein bisschen feministisch bin, gerne auch andere Alternativen aufzeigen. Es ist ja nicht nur Hormone oder nicht Hormone, also hormonelle Verhütung oder nicht. Liebe Männer da draußen, eure Frauen, die haben schon viel durch, ja. Die haben Kinder entbunden, die haben auch Fehlgeburten erlebt, die haben Operationen gehabt, die haben vor allen Dingen seit ihrem 13. Lebensjahr wahrscheinlich die Pille geschluckt. Jetzt seid ihr mal dran. Das bedeutet, ich bringe sehr gerne die Vasektomie mit ins Spiel. Eine Vasektomie ist im Verhältnis zu einer Sterilisation deutlich einfacher, ist nicht so komplikationsreich und damit kann man auch erfolgreich verhüten. Just saying, es kann natürlich sein, dass auch wenn der Mann dann eine Vasektomie hatte, dass man ja trotzdem perimenopausal ist und hormonelle Hilfestellungen braucht. Aber dann muss man sich wenigstens nicht noch zusätzlich um die Verhütung sorgen, weil wie wir es von vorhin auch schon erzählt haben, Perimenopause und Zyklusgenauigkeit, it's Russian Roulette. Man weiß nie, was kommt und wann es kommt. Und deswegen ist eine suffiziente Verhütung essentiell. Das bedeutet entweder Barrieremethoden, Kondome, von mir aus auch eine Kupferspirale, sofern sie gut vertragen wird. Und dann kann man zusätzlich dann sich einfach um seine kleinen hormonellen Baustellen kümmern und muss nicht noch zusätzlich diese Verhütung im Blick haben.
Wann ist der Tag gekommen, wo ich keine Verhütung mehr brauche?
Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich sag's mal so, eine Frau, die 45 ist, die schwanger werden möchte, hat schlechte Karten. Die Frau, die 45 ist und nicht schwanger werden möchte, hat schlechte Karten. Also die Wahrscheinlichkeit mit 45 ist so 50-50. Also ich glaube so 30% hatte ich gelesen, können nicht mehr gut schwanger werden. 30% werden ungewollt schwanger. Und dann so ab 45 bis 49 sinkt die Zahl dann deutlich zugunsten der nicht eintretenden Schwangerschaften. Die WHO empfiehlt, unter 50 zwei Jahre lang nach der letzten Regelblutung weiter auf Verhütung achten. Über 50 ein Jahr lang noch verhüten, also nach der letzten Regelblutung. Und unter 50 zwei Jahre lang, weil es kann immer mal sein, dass ja, dass die Eizellen, die letzte, die noch da war, nochmal zum Leben erwacht ist. Und die Blutung kommt immer nach dem Eisprung, sage ich immer so schön. Ne? Man weiß ja nie, wann es wirklich dann passiert. Es ist statistisch sehr, sehr, sehr gering. Und auch nicht jede Schwangerschaft führt auch zu einer Geburt. Ne? Also die Fehlgeburtenrate ist ja auch sehr hoch, das muss man auch sagen. Aber man will einfach nicht schwanger sein, ja, wenn man nicht schwanger sein will und dann diese Entscheidung treffen, abtreiben, ja, nein, das ist ja auch noch, das ist auch noch eine Option. Ne? Es gibt ja auch Personen, die sagen, ja, das käme dann für mich in Frage.
Aber das haben wir wieder genau bei dem, was genau. Du gesagt hast. Also das ist ja Mordsbelastung für die Frauen. Also auch Fehlgeburten, was auch immer. Also über keine Diskussion, sage ich mal. To be very safe, macht es Sinn? Ich bin 52, nehme ich mal an, habe die Regelblutung 11 Monate jetzt nicht gehabt. Jetzt möchte ich es wissen, kann ich... Gibt es Parameter, es 100% ausschließen zu können?
Das Geld würde ich mir sparen, also weil auch die Tests, die es gibt, sind nie so eine 100%ige Wahrscheinlichkeit. Ne? Also es gibt so manche 30-Jährige, die hier sitzen und gerne ihre Fruchtbarkeit bestimmt haben möchten. Und dann kann man sicherlich bestimmte Parameter bestimmen. Beispielsweise das AMH, Anti-Müller-Hormon, das zeigt so ein bisschen an, wie die Eizellreserve ist, wie viele sind noch da. Aber ich kann anhand dieses AMH-Wertes nicht sagen, das dauert jetzt noch 5 Jahre, bis du dann nicht mehr, ne, das kann ich nicht. Das ist hochindividuell, wie der Körper sich entwickelt, ob das jetzt schneller geht oder nicht. Dann gibt es noch weitere Werte, FSH, das Follicle Stimulating Hormone, das ist das Hormon, das quasi die Eizellen heranreifen lässt. Und erfahrungsgemäß ist halt in der Perimenopause der Wert sehr hoch oder kann auch mal in allen anderen Monaten noch normwertig sein. Dieses FSH zeigt einfach nur an, dass die Reaktion aus dem Eierstockgewebe nicht mehr so suffizient ist und dass man quasi den Volumenpegel so ein bisschen aufgedreht hat. Ne? Man kann auch noch mal ab und an mal gucken, ob Progesteron bestimmen, ob man einen Eisprung hatte. Aber come on, also über 45,
da wird man
nein,
jetzt dann auch noch.
Nee, also ich würde mir das Geld echt sparen und das vielleicht lieber in eine ordentliche Behandlung stecken. Nein, es ist halt tricky, ne? Aber es ist wirklich genau das. Die nicht schwanger werden wollen, werden schwanger. Die schwanger werden wollen, werden nicht schwanger. Das ist doof in dem Alter.
Ich darf dir abschließend die Fragen aus der Community stellen, liebe Helen. Da schreibt zum Beispiel die Manu 2005 jetzt sehr spezifisch, Slinda oder Desogestrel in der Perimenopause mit oder ohne Gynokardin. Ich nehme an, das sind Pillen?
Genau, also Slinda ist Drosperinon. Also wir haben exakt 2 Progesteron-Only-Pillen auf dem Markt. Also eigentlich sind es 3. Die eine, Dienogest, ist der Wirkstoff, ist für die Endometriose zugelassen. Obacht hat nie eine Zulassung als Kontrazeptivum bekommen. Also Dienogest macht zwar eine Ovulationshemmung, ist aber nicht offiziell als Verhütungsmittel zugelassen. Liebe Endometriose-Patientinnen. Dann gibt es die Desogestrel, Wirkstoff. Das ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Das ist, gehört zu den Gestagenen, die so eine leichte androgene, also männliche Wirkung auch haben. Und dann gibt es die Drosperinon. Die kennen wir schon von früher aus der Kombipille, die auch ein bisschen Ärger gemacht hat manchmal. Und das Drosperinon ist eher anti-androgen, wenn man möchte. Also wirkt eher gegen männliche Hormone. Der Unterschied zwischen den Pillen ist auch, dass Desogestrel in 28 Pillenpackung ist, also eine Packung nach der anderen, während Drosperinon in 24-4 verschrieben wird oder eingesetzt wird. Das heißt, in der Pillenpackung sind auch 28 Tabletten, aber 24 mit Wirkstoff und 4 ohne Wirkstoff. Slinda ist relativ neu. Die gibt es erst seit 2021 auf dem Markt und Desogestrel ist so ein bisschen älter. Beide machen eine Ovulationsunterdrückung, also es kommt nicht zu einem Eisprung. Beide haben auch ein gutes Vergesszeitfenster von 12 Stunden. Ich würde es aber nicht drauf ankommen lassen, also lieber immer pünktlich einnehmen. Und das ist halt da sehr individuell. Es gibt so ein paar Studien oder eine Studie, die es so ein bisschen gegenübergestellt hat, was jetzt nun besser ist. Bei beiden Pillen ist recht typisch, dass es irgendwann eher nicht mehr zu Blutungen kommt, weil das Östrogen fehlt. Es kommt nicht zu einem Aufbau der inneren Schleimhautschicht in der Gebärmutterhöhle und deswegen gibt es irgendwann nur noch bräunliche Schmierblutungen, vielleicht auch manchmal Zwischenblutungen. Das sind aber häufig eher atrophe Blutungen. Also man kann zwischenbluten, weil die Schleimhautschicht zu dick ist oder weil sie zu dünn ist. Und in diesem Fall ist sie eher zu dünn. Und wir wissen auch, dass in den ersten 6 Monaten, dass diese Blutungsstörungen, also eine verlängerte Blutung, aber auch Zwischenblutungen eher häufiger sind. Wobei das weniger häufig ist unter Drosperinon. Bei Desogestrel ist es häufiger. Aber sie nehmen sich eigentlich nichts außer einem spezifischen Wirkspektrum. Wie gesagt, das Drosperinon eher antiandrogen wirkt. Also Menschen mit Haarausfall und Akne könnten davon eher profitieren als beispielsweise von der Desogestrel. Bei der Desogestrel sind es halt 28 Pillen drin, die man durchnimmt. Aber nichtsdestotrotz nehmen sie sich nichts, was die kleinen Nebenwirkungen mit Zwischenblutungen letztendlich angeht. Und da war die Frage, ob
mit
man da,
oder ohne
Gynokadin. Ja, also erstens, das ist komplett Off-Label-Use. Ja, das ist nicht dafür vorgesehen. Also, und das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie hoch wir mit dem Östrogen gehen können. Rein theoretisch ist es so, dass die kontrazeptive Wirkung, also die, dass man nicht schwanger wird, Wirkung immer eher von dem Gestagen ausgeht. Das Östrogen in der Kombipille ist eher so ein bisschen zur Zyklusstabilisierung gedacht, sodass man davon ausgehen kann, dass man das machen kann. Aber man kann leider nicht mit Garantie sagen, dass man nicht irgendwie die verhütende Wirkung vielleicht aufheben könnte, wenn man jetzt vielleicht 2-3 Hub Gynokadin vielleicht nehmen würde. Das wissen wir halt nicht. Da habe ich jetzt auch keine Daten gefunden dazu. Meine Empfehlung ist in solchen Fällen, dass man eher möglichst niedrig mit dem Östrogen rangeht. Und ich finde es da eleganter, die Pflaster zu nehmen. Weil die Pflaster, also die Startdosis, ist ungefähr die Hälfte von einem Pumpgel. Und da kann man sich so langsam rantasten. Was braucht es? So Zyklusstabilisierung. Was braucht es vielleicht für die Person, die jetzt auf einmal Migräne wiederbekommen hat? Was braucht es für die Person, die Hitzewallung bekommen hat? Solche Sachen. Also, dass man sich so ganz langsam da mal rantastet. Aber Obacht, Off-Label-Use. Also das kann man so jetzt nicht großflächig empfehlen, sagen wir es mal so. Das muss mit der Patientin abgesprochen werden. Idealerweise auch schriftlich aufklärt. Also eine Aufklärung muss da erfolgen.
Die Heike 187 schreibt, wir haben jetzt jahrelang nur mit Kondom verhütet. Ich bin Mitte 40 und überlege nun wieder eine Mikropille zu nehmen, weil es angeblich die Wechseljahre hinauszögert. Ist das richtig?
Ja, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Also ich kann nicht, indem ich meine Eizellen aufhebe, meine fertile Phase nach hinten rausschieben. Es ist ein Alterungsprozess auch, dass die Eizellen so einfach.
Aber diese mehr hört man tatsächlich voll oft. Nein, ich möchte hormonell verhüten, weil dann komme ich später in die Wechseljahre.
Nee. Also was man machen könnte mit dieser hormonellen Verhütung ist, dass man halt einfach diese leicht holprige Phase der Perimenopause quasi überspringt, wenn man möchte. Dass man, wenn man es dann später absetzt, dass man in ruhigerem Gewässer dann fährt und wo es auch ein bisschen einfacher ist dann mit Hormonersatztherapie.
Also Empfehlung?
Also ich würde jetzt nicht deswegen die Mikropille nehmen. Dann gerne die Minipille oder man sagt, vielleicht eine andere Verhütungsmethode dann noch on top.
Also ganz wichtig, in Absprache mit dem Arzt, mit der Ärztin. Abschließend nur eine Frage, die wir auch schon gestriffen haben. Die Anja B. underscore 77 schreibt, ich verhüte mit der Hormonspirale und frage mich, ob dadurch Symptome der Wechseljahre beeinflusst werden, beziehungsweise welche Auswirkungen die Spirale in dieser Zeit hat. Ob positiv, weniger Beschwerden oder auch negative.
Ja, also die Hormonspirale kommt in drei verschiedenen Größen mit drei verschiedenen Dosierungen und sie hat eine sehr starke Gestagen-Only-Wirkung auf die Gebärmutter, auf die Gebärmutterschleimhaut. Und das können wir uns zunutze machen, ne? Dass dann halt weniger starke Blutungen sind, weniger Schmerzen, was ja auch häufig Problem in der Perimenopause ist, so dass man das schon mal vielleicht abgehakt hat. Das andere ist die Verhütung natürlich, das ist damit auch abgehakt. Was es aber nicht unterdrückt, ist unbedingt den Eisprung. Das heißt, viele, die eine Spirale haben, haben häufig auch mit Zystenbildung zu tun, die zum Teil auch Östrogene produzieren können, aber auch diese Frauen mit einer liegenden Hormonspirale werden vielleicht früher oder später doch die Östrogenmangelsymptome auch spüren. Hitzeballung als Kardinalsymptom, aber auch Brain Fog, Nachtschweiß, Gedächtnisstörungen, Stimmungsschwankungen, also Schlafstörungen. Also nicht nur das Progesteron ist wichtig für Schlaf, sondern auch die Östrogene. Juckende Beine nachts, schmerzende Gelenke. Die Palette ist ja riesig für Perimenopause-Symptome. Also es kann gut sein, dass wenn man sagt, Mensch, mit Mitte 30 kam ich mit der Hormonspirale ganz gut zurecht. Jetzt irgendwie stimmt nicht. Irgendwas ist jetzt anders. Ich kann es vielleicht auch gar nicht sagen, aber da muss man halt dran denken, dass man durchaus auch diese perimenopausalen Symptome durchaus spüren kann. Was war noch die Frage? Also das sind positiv oder negativ?
Genau, ob positiv weniger Beschwerden oder auch negative, ob da irgendwie beeinflusst werden kann. Höchst individuell, wie die
es
ganze
ist sehr individuell.
Geschichte immer, oder?
Ich möchte nur anmerken, dass es viele KollegInnen gibt, die sagen, ach, warum denn, sie haben doch die Spirale. Ja, aber die Spirale hilft halt eher gegen die Progesteronmangelsymptome, nicht aber gegen die Östrogenmangelsymptome.
Also im besten Fall sich eine gute Ärztin, einen guten Arzt zu suchen. Wie ist das eigentlich bei dir, Helen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann man bei dir auch Online-Sprechstunden buchen oder bist du ein Berlin only?
Also die meisten sind vor Ort, aber theoretisch, ich habe auch PatientInnen aus Deutschland, die dann mit solchen Fragestellungen dann auch zu mir kommen online. Wichtig ist halt nur, dass irgendein Arzt diese Person untersucht, also körperlich untersucht, also dass die körperlichen Untersuchungen sind, dass der oder die Ärztin auch darüber informiert wird, dass die Patientin jetzt Hormone nimmt, damit sie auch dann genauer hinschauen.
Genau, also kein Alleingang, aber auch die Patientin aus Österreich oder aus der Schweiz kann dort zum ansässigen Gynäkologen, Gynäkologin gehen und aber gleichzeitig mit dir Kontakt aufnehmen zum Beispiel.
Genau, aber es gibt ja auch deutschlandweit und auch Österreich und Schweiz sicherlich auch sehr kompetente Kollegen. Aber,
ja, natürlich.
Aber natürlich
es
können sie
so
gerne auch zu mir kommen.
Unterstützung
ja,
zu finden.
Na klar.
Genau. Wie man zu dir findet, wo man dich findet, verlinke ich voll gerne in den Shownotes. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Helen, für deine Zeit, für deine Expertise zu dem so wichtigen Thema Verhütung in den Wechseljahren.
Vielen Dank.
Menomio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomio-Community, also gern auch mit dir, ganz locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest einmal mit mir reden? Dann melde dich gern unter daniela@menomio.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge bitte dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Das hilft mir wirklich sehr, um Menomio noch sichtbarer zu machen, das Thema Wechseljahre sichtbarer zu machen und ja, einfach meine Hörerschaft zu vergrößern. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast. Du findest mich unter Menomio auf LinkedIn und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. So, liebe Helen, auch dich darf ich zum krönenden Abschluss bitten, in mein Freudenbuch zu schreiben. Wir hören genauso auf, wie wir angefangen haben. Ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Bei mir waren es Sehstörungen, die dazu geführt haben, dass ich erst beim Augenarzt war, dann wurde ich in die Röhre gesteckt, dann wurde ein Hirntumor gefunden, dann wurde wieder zurückgeholt, als doch kein Hirntumor und dann doch ein Hirntumor. Und letztendlich ist es eine Migräne, die hatte ich jetzt sehr häufig, also eine Augenmigräne. Und das liegt daran, dass ich an den niedrigen Östrogenspiegel, aber auch Nachtschweiß war auch ein ganz klassisches Symptom, aber auch so Konzentrationsgeschichten, auch aufgrund meiner Neurodivergenz, habe ich, so wie meine neurodivergenten Patienten auch, wir spüren es anders und früher. Wir spüren es nicht so körperlich, sondern eher so kognitiv, mental.
Ganz kurz müssen wir sagen, was neurodivergent bedeutet.
Also neurodivergent umfasst eine Gruppe von Menschen, die einfach anders verdrahtet ist im Kopf. Das ist keine Krankheit, das ist kein Impfschaden, das ist eher genetisch. Gehen wir mittlerweile davon aus, dass einfach manche Menschen, das gibt es auch in der Tierwelt, dass manche Menschen irgendwie anders lernen, anders denken, also ADS, ADHS und Autismus, aber auch so Mischformen. Und ich spüre das bei meinen Patientinnen häufig, dass sie es früher merken als andere.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Meine größte Herausforderung war auch die Thematik Verhütung. In meinem Fall hatte ich letztes Jahr eine Bauch-OP, wurde mir der Blinddarm rausgenommen und ich habe darum gebeten, ob sie mir vielleicht die Eileiter auch rausnehmen könnten. Deswegen ist es jetzt für mich jetzt erledigt, die Thematik. Aber habe jetzt dadurch auch nochmal so einen kleinen perimenopausalen Schub bekommen. Das wissen wir auch, dass nach den Eingriffen an den Eileitern auch es sein kann, dass die ovarielle Reserve noch weiter abnimmt oder schneller abnimmt, weil die Blutversorgung des Ovars kommt eher von oben. Aber ein kleiner Teil kommt auch von unten. Und wenn man da die Eileiter absetzt, kann es sein, dass sie so einen kleinen Knacks wegkriegen. Ja.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Ich hätte gerne früher über die Wechseljahre gewusst. Nicht so, wie ich es gelernt habe, dass das erst so spät beginnt. Ich hätte gern gewusst, dass es wirklich sehr lange gehen kann. Und ich hätte gerne gewusst, dass nicht immer Hitzewallungen das führendste Symptom sind.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Meine persönliche Geheimwaffe ist, dass ich Ärztin bin. Ich sage immer liebevoll zu meinem Körper, dass ich auch Versuchsreihen starten kann. Das mache ich natürlich nicht bei meinen Patientinnen, aber ich sitze halt an der Quelle. Ich kann wissenschaftliche Texte lesen und ich kann auch einfach Medikamente mir besorgen. Bin ich nicht abhängig, so wie die Patientinnen, dass man nicht fünf Ärzte abklappern muss, bevor einer endlich mal zuhört. Das ist meine Geheimwaffe, ja.
Glückliche Wechseljahre bedeutet für mich,
dass man nicht nur die negativen Seiten sieht, sondern auch die positiven Seiten. Also ich finde, dass ich persönlich auch noch mehr erwachsen geworden bin, so mit meinen 42, dass ich sage, manche Sachen lässt man irgendwie nicht mehr so gut durchgehen. Es ist auch nicht so schlecht, auch mal Groll und Wut zu haben, dass man daraus auch Energie ziehen kann. Ja.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.